und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema, gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu Episode 134. Heute haben wir mal wieder eine Interview-Episode und es geht um das Thema Kinder im Allgemeinen und im Speziellen darum, wie wir in Zeiten der Diätkultur Kinder begleiten können, damit sie ein positives Körperbild entwickeln. Und falls du jetzt gerade den Impuls hast, abzuschalten, vielleicht weil du keine Kinder hast oder deine Kinder schon groß sind oder weil du denkst, ach, das interessiert mich jetzt irgendwie nicht so richtig oder das betrifft mich eigentlich gar nicht so sehr, kann ich nur sagen, stopp, bitte bleib dran, bitte hör trotzdem weiter. Es geht nicht nur darum, wie wir eine körperpositive Umgebung für Kinder und Jugendliche schaffen können, sondern wir werden auf jeden Fall in dieser Episode auch den Bogen schlagen, wie dir dieses Wissen dabei hilft, deine eigene Selbstheilung anzukurbeln. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass meine heutige Gästin einige Werkzeuge im Gepäck hat, wie wir das anstellen können. Jasmin Bühler, vielleicht kennst du sie auch auf Instagram unter Zurück zur Intuition, ist Sozialpädagogin, Kinderbuchautorin und Mutter und sie sagt, bei Zurück zur Intuition feiern wir alle Körper und Vielfalt und fördern intuitives Essen für eine starke nächste Generation. Und warum das so wichtig ist, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, den eigenen Körper zu schätzen und, liebe Jasmin, wie du das nennst, ihren natürlichen Ernährungskompass beizubehalten, darüber sprechen wir unter anderem heute. Liebe Jasmin, herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist.
Hallo liebe Anthony, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Man muss ja auch sagen, ich war so frech, dich anzuschreiben und nachzufragen, ob du mich denn nicht einladen magst. Da wusste ich allerdings noch nicht, dass es auch eine Videoaufzeichnung geben wird. Ich bin, was das anbelangt, ein bisschen scheu, aber ich freue mich jetzt natürlich sehr auf unser Gespräch. Vielen Dank.
Brauchst nicht scheu sein, denn dein Hintergrund schaut super aus und du strahlst. Wir hatten es gerade schon, dass ob wir jetzt das Licht an oder ausmachen und haben uns jetzt beide dafür entschieden, dass das Licht an ist, weil wir dann so ein bisschen golden scheinen und schimmern und das ist irgendwie genau das, was wir heute brauchen. Und falls du dich gerade wunderst, liebe ZuhörerInnen, warum es eine Videoaufzeichnung gibt. Seit der 5. Staffel gibt's den Podcast auch als Video auf YouTube. Also falls du ihn dir gerade nur in Anführungszeichen anhörst, schau da einfach auch gerne mal rein und auf YouTube vorbei. Und natürlich verlinken wir alles wie immer in den Shownotes. So, liebe Jasmin, ich habe gerade im Intro schon ein bisschen was zu dir gesagt, aber möchtest du dich gerne nochmal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Ja, gerne. Ich bin Jasmin, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Mama, Sozialpädagogin und habe gut 10 Jahre als Sozialpädagogin an verschiedensten Schulen, hauptsächlich öffentlichen Schulen in der Schweiz gearbeitet und bin dann aber vor 3,5 Jahren nach Chile ausgewandert, der Liebe wegen. Und es geht jetzt dann aber auch schon ganz bald wieder zurück. In wenigen Monaten gehen wir fix zurück in die Schweiz, wo ich mich schon sehr darauf freue. Es ist alles gerade ein bisschen stressig, aber auch sehr aufregend. Ja.
Also bei dir stehen auch einige Veränderungen an. Es ist gerade wie bei mir. Es ist immer so ein bisschen, ich finde, es ist so ein bisschen furchteinflößend, so diese Veränderungen auf einen zukommen zu sehen, aber auch irgendwie dann schön in die Richtung zu gehen, wenn man weiß, das ist das Richtige, das ist das, was man jetzt braucht. Ja. Genau, darum geht's ja bei dir, ums Bauchgefühl, um die Intuition und vor allem auch, das ist was, was immer wieder durchkommt, egal bei welchem Content, um das positive Selbstbild. Warum ist es denn überhaupt so wichtig, dass Kinder ein positives Verhältnis zum eigenen Körper entwickeln?
Ja, da gibt es so viele Gründe, also angefangen bei mir, warum das mir so wichtig ist oder warum ja meine Passion, ein körperpositives Kind großzuziehen und das auch in meiner Arbeit einfließen zu lassen als Sozialpädagogin, das ist sehr, sehr persönlich. Ich beobachte nämlich gerade mein Kind täglich, der ist 2,5 Jahre alt, wie er den Strand auf und ab flitzt in der Badehose. Wir haben gerade Ende Sommer bei uns in Chile und wie er mit absoluter Freiheit seinen Lieblingsball hoch in die Luft wirft und ja, keine Sekunde denkt oder auf seinen Bauch runterguckt und sich denkt, ich müsste den einziehen oder trainieren, sondern ich kann beobachten, dass er einfach ja, total happy ist und seinen Körper schätzt für das, was er tun kann. Und das ist unheimlich schön zu beobachten. Und gleichzeitig, wenn ich ihn so beobachte, spüre ich dann schon auch manchmal Wut in mir aufkommen bei dem Gedanken, dass irgendetwas oder irgendjemand ihn jemals daran zweifeln lassen könnte, dass sein Körper oder er nicht gut genug ist. Und diese Botschaften aber ja, die uns sagen, dass unser Körper nicht gut ist, nicht gut genug ist, optimiert werden müsste, die sind ja einfach überall. Und unsere Kinder sind dagegen auch nicht immun. Und diese Botschaften, die sind auch nicht nur ja, im Social Media, Fernsehen, in Werbung. Nein, diese Botschaften, die sind bei uns zu Hause, am Mittagstisch, an den Schulen, beim Kinderarzt, auf dem Spielplatz. Und das habe ich selbst nur zu gut zum Spüren bekommen. Ich bin nämlich in den 90er Jahren als Teenager mit dem Gedanken groß geworden, dass ich nur mit einem perfekten, schlanken, durchtrainierten Körper liebenswert, begehrenswert sei. Und also das Drastische ist ja auch, dass ich einen schönen Körper habe einen, und auch immer hatte, einen schlanken Körper. Und trotzdem führte ich dann für viele Jahre Krieg mit meinem Körper, war betroffen von Essstörungen. Und jetzt spule ich rasant vor. Viele Jahre später konnte ich dann genesen, anfangs der 30er Jahre. Und als es mir dann wieder besser ging, wurde ich mir auch all der Dinge bewusst, die mich wieder herunterziehen wollten. Und in diesem Prozess begann ich auch zu erkennen, all die Dinge, die mein Kind an seinem Körper zweifeln lassen möchten. Von den Disney-Prinzessinnen, die alle den gleichen Körpertyp haben, bis hin zu den vereinfachten Ernährungslektionen, die an Schulen schon ganz kleinen Kindern sagen, das ist Gutes, in Anführungszeichen, Essen, das ist Schlechtes, bis hin zu den Filtern, die schon Jugendliche auf ihren Social-Media-Fotos nutzen. Und als Mama möchte ich natürlich, dass mein Kind ja immer das Gefühl hat, genug zu sein, so wie ich das mir auch wünsche für alle anderen Kinder. Und so machte ich mich dann auf den Weg, herauszufinden, wie ich ein körperpositives Kind großziehen kann und das in meiner Arbeit integrieren kann. Und ich habe jetzt gerade meine eigene Betroffenheit von Essstörungen angesprochen. Und es ist einfach so, dass nicht selten Menschen und eben auch schon Kinder und Jugendliche aus einem schlechten Körperbild heraus eine Essstörung oder auch andere psychische Erkrankungen entwickeln. Also daher Prävention. Es ist so, so wichtig für Prävention und darüber hinaus, glaube ich, auch für soziale Gerechtigkeit. Also soziale Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle Körper willkommen sind, alle Körper eben gute Körper sind. Ja, und da gibt es aber, glaube ich, noch ganz viel zu tun. Also nur ein Beispiel vom letzten Jahr, da war ich in verschiedenen Schulklassen in der Schweiz für Workshops und da sprachen wir eben auch über Körperdiversität, Körpervielfalt und dass jeder Körper ein guter Körper ist und nicht jedes Kinderauge blieb dabei trocken. Ich erinnere mich nur zu gut an eine Viertklässlerin, Anthony, stell dir vor, so jung, die mir unter Tränen berichtete, dass sie gerade auf Diät ist und der unliebsame Körper oder Bauch war es bei ihr, doch nicht kleiner wird und eben auch die gemeinen Kommentare darüber nicht weniger werden. Ja.
Es ist, also, du siehst, ich kann das gar nicht hören.
Ja, ja.
Das ist so, so unfair.
Ja.
Mit was Kinder da kämpfen und ich bin ja in der gleichen Zeit aufgewachsen wie du. Also auch, ne, 90210 Beverly Hills
genau.
hat mich sehr geprägt, auch also mich insofern geprägt, was ich geglaubt habe, dass ein richtiger, ein schöner, ein liebenswerter Körper sei. Und auch wenn jetzt zum Beispiel meine Familie mir das so, also es gar nicht so direkt gesagt hat, ne? Also mich hat niemand jetzt direkt auf Diät gesetzt.
Ja.
Aber alle haben mir das vorgelebt in meiner Familie. Also wir sind eher so, die Frauen in meiner Familie, wir sind vom Körperbau eher klein, wir haben viel Oberweite, wir sind, ne, eher weich. Das, also so schauen im Prinzip alle Frauen in meiner Familie aus. Und immer dieses, dieses Unbewusste, du bist eigentlich nicht ganz richtig, wie du bist.
Ja,
du musst irgendwie, du musst dich verbessern, du musst dich verändern. Und ich frage mich so oft und deshalb, also jetzt heule ich hier auch noch im Podcast, aber so ist es. Deshalb kamen mir jetzt tatsächlich auch die Tränen, weil ich mir in dem Moment gedacht habe, wie du geredet hast, was wäre denn gewesen, wenn mir mal eine Person, nur eine Person gesagt hätte, dass mein Körper, so wie er ist, völlig okay ist, dass ich den nicht verändern muss. Es gab diese Person, gab es nicht. Und ich frage mich oft, oder ich frag mich immer mal wieder, was es denn vielleicht hätte verändern können. Und jetzt haben wir ja beide,
ja
ich glaube das nämlich auch. Und das ist jetzt natürlich was ich im Nachhinein einfach weiß, weil ich einfach viel reflektiert habe, dass nie mein Körper das Problem war, sondern immer nur die Bewertung meines Körpers. Und ich hatte definitiv als Kind auch ein negatives Körperbild. Ich habe mich immer auch irgendwie zu viel gefühlt, nicht richtig gefühlt. Und immer wenn ich versucht habe, nicht aufzufallen, war es eigentlich besonders schlimm.
Mhm.
Also das ging dann auch immer so nach hinten los. Und da anzusetzen und zu sagen, wir machen es in der nächsten Generation anders. Das ist auch einfach ganz, ganz viel, was mich bewegt, was meine Motivation auch immer wieder anfeuert. Und jetzt könnte man natürlich sagen, du hast einen Jungen, ich habe auch zwei Jungs.
Mhm.
Naja, ne? Ich sage das mal ganz überspitzt, wir haben ja vielleicht Glück, bei uns ist es nicht so schlimm.
Mhm.
Glaubst du das? Glaubst du, dass ein negatives Körperbild ein reines Mädchenproblem ist?
Nein, garantiert nicht. Probleme mit dem Körperbild, ja, das wird eher als Mädchenthema gesehen. Das zeigen auch Studien, das ist schon so. Ich habe jetzt die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf. Das kommt ja auch immer sehr darauf an, welche Studie man gerade zur Hand hat. Tatsächlich ist das auch von Land zu Land wieder unterschiedlich, aber ich würde behaupten oder ich glaube, ich kann sagen, dass grob ein Drittel von den betroffenen Kindern und Jugendlichen Jungen sind, die Probleme oder Schwierigkeiten mit dem Körperbild haben. Es ist also nicht so, dass Jungen sich keine Sorgen machen bezüglich ihres Körperbildes. Vielmehr glaube ich, dass sie nicht die richtigen Instrumente oder nicht das richtige Vokabular verfügen, um darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen. Und auch da gibt es wieder viele Studien, die aufzeigen, dass die Sprache, die wir Erwachsenen wählen, um über Gefühle zu sprechen, je nach Geschlecht ganz unterschiedlich ist. Und wenn Kindern oder Jungen eben jetzt in diesem Fall nicht die Möglichkeit gegeben wird, über ihre Gefühle zu sprechen oder ihnen vielleicht sogar gesagt wird, du solltest dich so fühlen oder so, dann lieber nicht, dann liegt es nahe, dass sich Jungen nicht ausdrücken wollen oder eben einfach auch nicht die Instrumente dazu verfügen, um darüber zu sprechen, wie sie sich fühlen in ihrem Körper. Und darum glaube ich, ist es unheimlich wichtig, dass wir mit Kindern immer wieder auch Gefühle sammeln, in Anführungszeichen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und Kinder dann auch motivieren, über Gefühle zu sprechen und halt einfach auch selbst Vorbild sind, wenn wir mit unseren Gefühlen umgehen. Eben das auch mal so stehen zu lassen, das, was dir gerade passiert ist. Dann verdrückt man ein Tränchen. Mama ist gerade traurig, ich musste gerade weinen. Und das ist okay, das darf man so stehen lassen. Ich bin auch sehr zart beseitet. Bei mir ist auch, da muss nur jemand mir alles Gute zum Geburtstag singen und je nachdem rollen bei mir die Tränchen. Und früher habe ich das immer zurückgehalten. Ich darf das nicht zeigen und heute lasse ich auch fließen. Das darf sein und das ist wichtig, dass Kinder das sehen. Und mir kommt auch noch etwas anderes in den Sinn, wenn wir über Gender sprechen, weil es ist ja ganz oft so, dass so der Fokus bei uns Müttern liegt, wenn es um das Körperbild von Kindern geht. Ich lese auch da gerade ganz viele Studien, wie stark die Beziehung von uns als Mutter das beeinflusst, wie dann das Kind später auch die Beziehung zu seinem Körper hat. Und das ist auf jeden Fall so, das möchte ich überhaupt nicht abstreiten. Aber auch Väter können Diätkultur und ein ungesundes Körperbild fördern. Ich erinnere mich beispielsweise nur zu gut an die Dinge, die mein Vater sagte und auch immer noch sagt. Nicht unbedingt, wie du vorhin gesagt hast, nicht unbedingt direkt zu mir selbst, das gab es auch, aber vielmehr die Dinge, die er über sich selbst sagte, über seine Kommentare, über seinen Körper, sein Essverhalten, dann auch Bewertungen von anderen Menschen. Und das führte damals dazu, dass ich an meinem Körper und meinem Essverhalten zweifelte. Aber bei Männern denken wir ja viel weniger an Körperhass und Essstörungen und somit sehen wir dann auch viel weniger ein ungesundes Verhalten, auch wenn es direkt vor uns liegt. Und darum glaube ich, ist es ganz wichtig, jetzt zum Beispiel hier darüber zu sprechen. Und an dieser Stelle vielleicht auch ein kleiner Aufruf an alle Zuhörer, wenn du Vater, Opi, also Großvater, Lehrer, Trainer bist, dann sprich mit Kindern über Gefühle, insbesondere eben auch mit Jungs über Gefühle, über Körperrespekt, über Körperdiversität, über intuitives Essen und lebe am besten einfach auch eine ja, gesunde Beziehung zu deinem eigenen Körper und dem Essen vor. Das ist so, so wichtig.
Ja, also ich sehe das häufig, dass Väter so auf spielerische Weise, ich möchte das jetzt nicht so pauschal sagen, das machen natürlich nicht alle Väter und zum Beispiel mein Mann ist ja auch Vater, der macht das nicht, ne? Aber das ist was ich so als hauptsächlich so als Kind und Jugendliche erlebt habe, wie dann Männer über oder Väter halt über Kinder dann gesprochen haben und dann so wirklich solche Sachen, also mein Moppelchen oder mein Dickerchen oder ne, jetzt hast du ja schon ein bisschen zugelegt oder dann irgendwie das Essverhalten kommentiert und das ist ja in unserer Gesellschaft leider so normal und ich mache mir da immer, ich bin da immer unbequem, weil ich dann sag, bitte nicht, ne, wir kommentieren in unserer Familie keine Körper, ich möchte das bitte nicht, du kannst dir das ja denken, wenn es sein muss, aber du musst es nicht laut aussprechen. Und da stoße ich tatsächlich auch immer noch auf viel Unverständnis, weil viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass das auch schon schaden kann, dass das auch wirklich was anrichten kann. Und ich glaube das auch, also ich bin da total deiner Meinung. Ich glaube nicht, dass ein negatives Körperbild ein reines Mädchenproblem ist. Ich glaube aber auch, dass so historisch gesehen Jungs häufig eher nach ihrem Können bewertet wurden und Mädchen häufig nach ihrem Aussehen. Na, natürlich auch nicht immer, aber ich sehe das zum Beispiel selber auf dem Spielplatz. Da zu Jungs wird sowas gesagt wie, ach, du kannst ja toll klettern, du kannst ja schnell rennen, du kannst irgendwas gut. Und bei Mädchen ist es eher so, ach, du hast so ein hübsches Kleidchen an oder das ist ja ein schönes T-Shirt oder sind es Pailletten, ist es Glitzer, ach, du hast aber eine schöne Frisur heute, hat dir die Mami die Haare geflochten. Wir fördern das ja teilweise selber und auch ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich mir denke, wow, okay, das wollte ich eventuell jetzt nicht so transportieren und dann aber darüber zu reden. Und da kann ich auch wirklich immer nur dazu einladen, mit den Kindern zu reden, über Gefühle, aber auch über gesellschaftliche Strukturen und vor allem auch darüber, wenn man selber Fehler macht. Weil wir sind ja nicht unfehlbar. Ne? Und ich mache auch ganz viele Fehler und dann aber darüber zu sprechen und zu sagen, okay, das war jetzt aus dem und dem Grund nicht so gut. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich das jetzt anders gemacht hätte. Und ne, wenn ich jetzt nochmal die Chance hätte, dann würde ich das so und so machen, weil. Und da arbeite ich natürlich auch immer noch dran, weil ich glaube, es ist auch besonders schwer für uns, weil wir ja die erste Generation sind, die diesen Kreislauf durchbrechen wollen. Wir haben ja diese ganzen Prägungen, wir haben ja diese ganzen Glaubenssätze und ich merke das schon auch, wie ich natürlich immer weniger, weil ne, man arbeitet ja dran, aber wie ich doch dann auch immer mal wieder in so ein altes Muster zurückfalle und mir dann denke, nee, so will ich das eigentlich nicht. Und ich glaube sehr daran, das dann zu kommunizieren und Kinder checken so viel mehr, als einem lieb ist. Mein Großer, der ist jetzt 10, der in Anführungszeichen Kleine, ich darf nicht mehr klein sagen, weil Mama, ich bin nicht klein, der ist jetzt 7. Und wie du das vorhin gesagt hast, ich sehe schon auch, was die Kinder teilweise mit nach Hause bringen, welche äußeren Einflüsse und besonders auch, ja, wie du sagst, Lehrer, Trainer, Bezugspersonen, die Kinder bewundern, dass das, was die sagen, einen ganz, ganz großen Einfluss haben kann. Und ne, die bringen die ganze Diätkultur heim. Wir lösen das dann, versuchen das dann teilweise ein bisschen aufzulösen, ein bisschen zu erklären. Aber ich glaube, vieles erzählen meine Kinder auch gar nicht zu Hause. Also ich habe eher nicht Kinder, die so viel daheim erzählen. Und ich habe auch, also wie du sagst, ja, ich habe auch Angst davor, dass meinen Kindern irgendwann vermittelt wird. Und das ist wahrscheinlich auch schon längst geschehen, weil die sind ja schon in der Schule, nur dass sie irgendwie nicht gut genug sind, dass ihre Körper nicht gut genug sind. Und meine Frage ist natürlich jetzt, wie könnten wir denn unsere Kinder unterstützen, wenn sie aufgrund ihres Körpers gehänselt oder vielleicht sogar ausgeschlossen werden? Du hast die schon die ganze Zeit von Werkzeugen gesprochen. Gibt es da irgendwelche Werkzeuge? Also was können wir machen? Und na, mir ist natürlich total klar, dass es auch immer sehr individuell ist, aber hast du da vielleicht irgendwas, wo man mal anfangen könnte?
Tatsächlich ja, ich glaube, da kann man wirklich im Hier und Jetzt beginnen und das wäre auch mein Rat, dass wir können Mobbing, ich sage jetzt Mobbing, wir können das nie ganz ausschließen und du glaubst auch nicht, ich habe ja so viele Jahre an Schulen gearbeitet, du glaubst nicht, wie viel Raum, diese Arbeit, diese Anti-Mobbing-Arbeit, also direktes Begleiten von meiner Arbeit eingenommen hat. Das ist wirklich etwas, was omnipräsent ist. Und wir können das leider nicht ganz verhindern. Das ist unmöglich. Aber wir können jedes Kind darin stärken, in seinem Selbstwert stärken, so. Und da empfehle ich, Werte schon mitzugeben, ganz, ganz früh, dann gerne auch präventiv eben auch. Und ein Wert könnte sein oder ein Wert darf sein, dass jeder Körper willkommen ist. Da habe ich vorhin schon drüber gesprochen, wo es um die soziale Gerechtigkeit ging. Auch hier, glaube ich, ist das unheimlich schützend, wenn wir im Alltag mit Kindern ganz unaufgeregt über Körperdiversität sprechen. Und wenn wir uns da einmal öffnen für, dann gibt es plötzlich unheimlich viele Möglichkeiten, wie wir Körperdiversität hervorheben können. Auch nicht nur bezogen jetzt auf Körper, sondern kleine Dinge, die wir im Alltag beobachten. Ach, guck, ich habe erst gerade Muscheln mit meinem Kleinen am Strand gesammelt und da mal aufzureihen und zu sehen, ach, guck, wie spannend, jede Muschel ganz unterschiedlich. Eine ist ganz, ganz schmal und eine ist ganz groß und dick und eine ist ganz klein. Spannend, wie bei uns Menschen. Und solche regelmäßigen Gespräche, die sind sehr schützend für unser Kind. Und ein weiterer Wert darf auch sein, dass nicht nur jeder Körper willkommen ist, sondern auch jedes Lebensmittel willkommen ist. Denn nicht selten geschieht es, dass ein Kind eben wegen seinem Gewicht vielleicht aufgezogen wird und dann tatsächlich eine Diät startet. Eben alles schon miterlebt. Wenn dieses Kind aber gelernt hat, dass Diäten eh nicht funktionieren und dass nur es selbst, der oder die Expertin für den eigenen Körper, für die eigenen Körpersignale ist und dass eben auch jedes Lebensmittel seine Wertigkeit hat, dann wird dieses Kind viel weniger gewillt sein, sich auf irgendeine Diät einzulassen, selbst wenn es hört, hey, mach mal eine Diät. Und das Gleiche gilt auch bei, ich würde den Wert so formulieren, Gesundheit ist komplex, dass wir auch das den Kindern schon früh mitgeben dürfen, dass wir Gesundheit nicht anhand des Aussehens von einer Person ablesen, bewerten können und dass jede Person ganz unabhängig von ihrem Körper ganz viel zu der eigenen Gesundheit und dem Wohlbefinden beitragen kann. Und wenn das eben auch wieder ein Kind schon ganz früh verinnerlicht hat, dann kann es sich eben auch aussagen wie, hey, du bist ja total ungesund, demgegenüber behaupten. Es ist einfach bestärkend, eben schon von klein auf zu wissen, was ich selbst meiner Gesundheit zuliebe tun kann. Und ein nächster und letzter Wert, der mir jetzt gerade in den Sinn kommt, naheliegend, wenn wir über Mobbing sprechen, sind Grenzen. Also auch mit Kindern über die eigenen persönlichen Grenzen sprechen. Wenn sie klein sind, dann geschieht das eher übers Fühlen, übers Spüren und Tun. Und wenn sie größer sind, dann gerne auch über die Sprache, also mit Kindern darüber nachdenken, was ist deine persönliche Grenze? Vielleicht mit Fragestellungen wie, wer darf dich beim Spitznamen nennen? Wie magst du andere Menschen begrüßen? Magst du Umarmungen? Magst du es, wenn andere Menschen deinen Körper kommentieren? Magst du Komplimente über deinen Körper? Wenn nicht, wie kannst du da deine Grenze formulieren anderen gegenüber? Was machst du, wenn Grenzen nicht eingehalten werden? Also das sind wichtige Fragen, wo wir meistens sprechen wir mit Kindern nicht darüber. Und das ist aber wichtig, eben übers Fühlen schon von ganz klein auf, dann später mit solchen Fragestellungen. Und das, finde ich, kann man auch unheimlich gut in Schulklassen reinbringen. Also auch da kann man wunderbare Unterrichtseinheiten zu planen mit den Kindern zu den eigenen Grenzen. Das wäre auch so mein nächstes Stichwort tatsächlich, Schulen, weil wir können nicht über Mobbing sprechen und nicht auch Schulen da mit einbeziehen in diese Diskussion, weil eben wie vorhin schon genannt, das ist einfach der Ort, wo am meisten Mobbing stattfindet. Und ja, eben, ich habe miterlebt, wie omnipräsent es ist und vor allem auch, wie traumatisierend es ist. Und das Schlimmste beinahe, finde ich, die Immunität, die wir irgendwie alle zu haben scheinen, gegenüber dem Erkennen von gewichtsbasiertem Mobbing.
Ich bin in einer Arbeitsgruppe von Eltern. Das ist auch wirklich was ganz Konkretes. Ich weiß nicht, ob man das auch in der Schweiz oder in Österreich machen kann. In Deutschland auf jeden Fall. Das heißt Für-Projekt. Und das ist auch ein Projekt, und ich kann das auch gerne in den Shownotes verlinken, falls es jemand interessiert, von Eltern für Eltern, die in die Schulen gehen, und zwar in die Grundschule, dritte und vierte Klasse, wobei es aber auch ein weiterführendes Projekt für die fünfte und sechste Klasse, glaube ich, gibt. Und wir haben heute Abend den Probedurchgang. Wir sind ein paar Eltern und wir machen genau das, was du gerade gesagt hast mit den Kindern. Also das ist so ganz spielerisch. Wir machen so Beispiele. Ja, also wir spielen auch wirklich Szenen nach, eine Busszene, ja, wo ein Kind gemobbt wird und lächerlich gemacht wird und dann der Ranzen ausgeleert wird, also der Schulrucksack ausgeleert wird, und dann ist da das Stofftier drin und dann wird, was bist denn du hier für ein Baby? Und dann das Heft aufgeschlagen, ach, du hast eine 5 gekriegt, ja, was bist denn du für ein Loser? Wir spielen das vor und du siehst richtig, wie die Kinder entsetzt sind, und dann arbeiten wir in Kleingruppen das mit ihnen auf. Ja, was können sie tun, wenn sie sehen, dass jemand gemobbt wird? Was ist überhaupt Mobbing? Was ist überhaupt Gewalt? Warum ist auch verbale Gewalt? Ne? Warum hinterlässt es auch Narben, auch wenn man die nicht sehen kann? Also es ist ein ganz, ganz großartiges Projekt, wo ich auch sehr gerne meine Zeit reingebe. Was ich an meinen Kindern so schön finde, also mein Großer, der hat auch ein Jahr später auf einmal von diesem Projekt angefangen. So, Mama, weißt du noch, wie dann die eine da auf die Tische gesprungen ist und dann wollte die frei die Scheiben ansprühen mit Sprühlack? Ne? Weißt du noch? Und Mama, das ist Vandalismus. Ich so, ja. Ne? Also das macht, also das hat, dieses Projekt macht ganz arg Eindruck und ich freue mich da sehr, ein Teil davon zu sein und da meine Zeit reinzugeben, weil ich glaube, das nämlich auch, wir können natürlich einiges auffangen und ich glaube, es ist auch fundamental wichtig, wie zu Hause über Körper gesprochen wird, ob das, ne, wertschätzend ist oder abwertend und auch abwertend über andere Körper zu sprechen, das macht auch was mit Kindern, auch wenn man dann, ne, so im zweiten, aber nee, dich betrifft das nicht, ja doch, ne, wenn man abwertend über Körper spricht, dann betrifft das letztendlich alle und man kann da nicht irgendwelche Ausnahmen machen. Ich sehe das dann relativ oft, ne. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hervorragend. Wir sind in guter Gesellschaft. Also ich kann bloß sagen, ich glaube auch, dass Prävention sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass wir in die Schulen reingehen müssen. Ich glaube auch, dass Vereine beispielsweise da auch eine große Arbeit letztendlich leisten müssen, obwohl das natürlich herausfordernd ist, weil das ja auch sehr, sehr viel immer auf ehrenamtlicher Tätigkeit basiert. Aber ich glaube, wir müssen wirklich überall rein und das durchdringen und von innen heraus verändern und vor allem die Kinder auch ins Boot holen, mit ihnen sprechen, nicht über sie.
Absolut, ja, ach so toll. Ich würde mich schlau machen, für, hast du gesagt, heißt das Projekt.
Genau, ja, genau, das ist, die Abkürzung ist Freunde üben Rücksicht. Also F.Ü.R. Und Okay. Das ist, ich glaube, eine Elterngruppe aus, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, Freiburg. Also auf jeden Fall Baden-Württemberg war das. Ja. Und man kann sich da ausbilden lassen. Das ist auch relativ günstig. Und dann spielt man das durch und man hat wirklich ein ganz konkretes Skript. Ja. Mit dem, was man vorspielt, man kann sich da komplett dran halten. Es macht auch einen Riesenspaß und auch die Kinder und was da nämlich auch für Geschichten kommen und was Kinder dann auch, wenn die das Gefühl haben, na, hier ist ein sicherer Rahmen, wo ich mich öffnen darf, wo ich über meine Gefühle sprechen darf, wo ich über Verletzungen vielleicht auch sprechen darf. Ich glaube, dass das ganz viel Potenzial hat.
Ja, spannend. Ja, danke, dass du eingesprungen bist. Ich habe inzwischen auch meinen Faden wieder gefunden. Ich wollte nämlich noch hervorheben, dass, wie paradox das eben auch ist, dass das Gewichtsstigma, soweit ich weiß, die Nummer 1 Form des Mobbings, also am häufigsten vorkommt in Mobbing, und dass die meisten Schulen inzwischen auch Anti-Mobbing-Richtlinien und so haben, aber das gewichtsbasierte Mobbing, das ist da nicht mit eingeschlossen und das ist ein riesiger, blinder Fleck. Und ja, ich meine, Stigmas, also ich glaube, dieses gewichtsbasierte Stigma ist ja auch eines der letzten Stigmas, was so akzeptiert ist. Das ist ja gängig, immer auch noch Witze über dicke Menschen im Fernsehen zu machen. Und wir alle haben Stigmas. Ich schließe mich da auch nicht aus. Und Lehrpersonen haben sie eben auch. Die haben nicht mehr als wir, aber die haben auch ihre Stigmas. Und trotzdem glaube ich aber, dass es unheimlich wichtig ist, da nochmals auf die Rolle der Schule und der Lehrperson zu schauen, weil eine Lehrperson natürlich eben halt in der Position ist, da auch schon ganz früh zu intervenieren und eben auch Prävention zu betreiben. Was ich aber weiß aus dem Austausch mit Lehrpersonen ist, dass sich die meisten Lehrpersonen nicht ausreichend vorbereitet fühlen, um über Themen wie Diversität, Körperrespekt, Essen, auch Bewegung, Gewicht zu sprechen, insbesondere wenn gewichtsbasiertes Mobbing auftritt. Und da müssen wir hinschauen und das erfordert natürlich halt einfach auch ganz viel Selbstreflexion von der Lehrperson. Ich meine, das muss ich Lehrpersonen nicht sagen, das wissen die schon. Aber ich kann eben vielleicht mit Fragestellungen dienen. Beispielsweise, ja, also eine Lehrperson, die darf sich fragen, trägt meine eigene Einstellung bezüglich Körper, Gewicht, Bewegung, Essen, schürt das Unsicherheiten, Scham, Schuld? Und wenn ja, wie kann ich diese Annahmen und Gefühle dazu erforschen, bevor ich Kinder in diesem Fach unterrichte? So wichtig, weil wir wollen oder wir müssen, glaube ich, mit Kindern oder Kindern vorzeigen, wie wir über Körper, Bewegung, Essen, Diversität sprechen können und dabei nicht Gefahr laufen von einer unbeabsichtigten Verstärkung von Essstörungen oder Körperbildstörungen. Und das können wir nur tun, wenn wir uns bezüglich dieser Themen selbst auch bewusst sind und das angehen. Und da vielleicht eben auch, wie du eingangs schon gesagt hast, uns da nochmals mit unseren eigenen Themen auseinandersetzen und da Heilung reinbringen. Ganz wichtig.
Ja, was mir auch noch gerade ganz wichtig ist, das soll jetzt keine Kritik sein an Lehrpersonen, die wir jetzt hier üben. Ne? Gerade wenn ich jetzt das in den letzten Jahren gesehen habe, ich habe einige Freundinnen, die zum Beispiel Lehrerinnen sind, was die schon für eine Arbeitsbelastung sowieso schon haben. Ne? Und jetzt hocken wir hier in diesem Podcast und reden darüber. Na, sollen doch jetzt hier bitte mal alle eine Runde reflektieren und man muss hier an sich selber arbeiten und ne, bauen da vielleicht auch einen Druck auf und bauen da vielleicht auch eine Scham auf. Das wollen wir gerade natürlich nicht. Und das muss auch nicht perfekt sein, sondern das ist mehr so dieser Aufruf, ne, wir dürfen als Gesellschaft auf unsere Glaubenssätze gucken und wir dürfen das auch in dem Tempo machen, in dem wir gerade können. Es bringt ja auch nichts, ne, wenn ich jetzt hier Aktivismus betreibe oder mich in meiner Selbstreflexion verliere und da meine mentale Gesundheit beispielsweise völlig den Bach runtergeht, weil ich jetzt hier die Welt verändern will. Also das definitiv nicht. Uns ist bewusst, was für eine Arbeitsbelastung Lehrpersonen haben, was für eine Arbeitsbelastung ErzieherInnen haben, ne, was es auch bedeutet, beispielsweise sich irgendwo ehrenamtlich zu engagieren oder auch, was beispielsweise ÄrztInnen oder allgemein Personen im Gesundheitswesen für eine Belastung haben. Also wir wollen jetzt auf keinen Fall uns hier irgendwie hinsetzen und sagen, so, jetzt müssen wir alle mal eine Runde reflektieren und dann wird's besser. So einfach ist es natürlich nicht. Wir dürfen uns erstmal bewusst werden, dass wir in einer Welt leben, in der es diese Strukturen gibt. Und dann, wenn man die Kapazität hat, wenn man die Energie hat, kann man sich fragen, okay, und was kann ich denn vielleicht dazu beitragen, wenn ich gerade kann? Und das ist auch was ich immer wieder meinen PatientInnen sage. Du musst nicht jede Schlacht schlagen, ja. Es sind einfach gerade so, also mir fällt hier gerade das Beispiel Arztbesuche ein. An manchen Tagen bist du vielleicht, ich fuchtel hier schon, an manchen Tagen bist du vielleicht wirklich in deiner Energie und in deiner Kraft und wirst beim Arztbesuch beschämt und kannst dich wehren, verbal direkt. Und an anderen Tagen oder andere Personen können das vielleicht gar nicht. Und dann sich dann aber vielleicht danach zu sagen, in einem Selbstgespräch, das war nicht okay, das hätte mir nicht passieren dürfen, das war Mobbing, das war Beschämung, das war nicht richtig. Auch das ist schon eine Möglichkeit, für sich einzustehen, die was verändern wird. Und ne, letztendlich ist es so, dass wir gerade in dieser Gesellschaft leben, in der wir leben, die glaubt, dass der schlanke Körper, der in Anführungszeichen bessere ist, und das wird sich wahrscheinlich die nächsten 2-3 Jahre auch nicht ändern, sondern das wird ein sehr, sehr langer Prozess sein. Und ich glaube nicht, dass, ne, dass es jetzt was bringt, wenn wir Widerstände schaffen und dann alle sagen, boah, nee, das schaffe ich, das kann ich eh nicht, ich habe eh schon so eine große Arbeitsbelastung, sondern das ist wirklich der Aufruf, sich selbst zu fragen, kann ich vielleicht Kleinigkeiten ändern? Und mein Impuls ist dann immer, mal aufzuhören, Körper zu kommentieren, mal aufzuhören, Essverhalten zu kommentieren. Und das ist was wirklich jede Person machen kann, Und damit ist, glaube ich, sehr, sehr viel gewonnen. Und sich dann halt auch bewusst sein, okay, ne, selbst wenn ich zu Hause das anders mache, dass die Kinder von draußen auch oder von außen immer wieder auch Sachen mitbringen. Und mir fällt ja auch gerade noch eine Geschichte ein. Mir hat letzt eine Mama in der Beratung erzählt, dass sie ständig Süßigkeitenpapierchen im Kinderzimmer findet. Und sie ist in ihrer Reise zur intuitiven Esserin schon relativ weit. Und na, sie teilt auch Lebensmittel nicht in gut und schlecht ein oder in gesund oder ungesund. Und ihre Kinder naschen auch beispielsweise jeden Tag. Das wird nicht bewertet. Und na, sie schaut auch immer, dass sie da ein breites Angebot macht, also dass sie zum Beispiel noch ein bisschen Obst schneidet oder Gemüse schneidet oder noch ein paar Nüsse dazu, na, dass die Kinder wirklich so einen bunten Teller haben nachmittags an Knabbereien. Also ihre Kinder müssen nicht heimlich essen und trotzdem findet sie immer wieder diese Papierchen im Kinderzimmer. Also nicht richtig versteckt, sondern die liegen dann halt irgendwo auf dem Boden oder auf dem Bett oder so. Ne? Und sie fragt sich dann, was macht sie falsch, beziehungsweise macht sie überhaupt was falsch. Und das ist so eine ganz, ganz große Herausforderung, weil da natürlich auch wieder letztendlich irgendwo die Angst dahinter steckt. Und also wir haben das in der Beratung so ein bisschen rausgearbeitet. Das ist tatsächlich, auch wenn sie weiß, Körperdiversität ist real und das ist was wir fördern sollten und ein positives Körperbild natürlich auch. Und trotzdem ist da diese Angst, ihr Kind könnte dick werden und irgendwann dann gehänselt werden und gemobbt werden. Und sie hat jetzt letztendlich Angst, das laufen zu lassen und dann da irgendwo falsch abzubiegen oder in der Sackgasse zu landen oder nicht alles zu tun, was sie tun kann. Und meine Frage an dich ist jetzt, wie schaffen wir das denn als Eltern im Vertrauen zu bleiben, also da wirklich im Vertrauen zu bleiben und nicht das Kind bewusst oder unbewusst dann doch auf Diät zu setzen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, du hast es schon auch mit beantwortet. Also das Beste, was wir tun können, um körperpositive Kinder großzuziehen, und das Gleiche gilt auch eben Kinder großzuziehen, die eine gute Beziehung auch zum Essen haben, ist, wenn wir unser eigenes Körperbild, unsere eigene Beziehung zum Körper und zum Essen heilen, in Anführungszeichen. Und ich meine, das ist keine leichte Aufgabe. Eben, du hast von deiner Klientin gesprochen, die schon viele Jahre dabei ist und trotzdem einfach auch noch spürt, hey, das läuft noch nicht smooth, da ist noch was, und das ist schwierig im Alltag, und es ist schwierig gerade auch eben mit meinen Kindern. Ich glaube aber eben auch nicht, dass es eine perfekte Aussöhnung erfordert mit unserem Körper oder mit unserem Essverhalten, weil, also ist ja eh fraglich, ob man das überhaupt erreichen kann. Vielmehr, glaube ich, geht es darum, loszugehen, das, was deine Klientin gemacht hat, loszugehen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und das bedeutet eben nicht, dass wir haben es einfach als Eltern nicht zu 100% in der Hand. Da möchte ich auch ganz viel Druck wegnehmen von uns Eltern. Danke übrigens auch, dass du vorhin nochmals da den Link zu den Lehrpersonen gemacht hast. Auch als Lehrperson, wir können unser Bestes tun und alles in Anführungszeichen richtig machen, und trotzdem kann ein Kind eine ungesunde Beziehung zum eigenen Körper beispielsweise entwickeln. Wir haben das nicht alles in der Hand, aber eben, wir können losgehen, wir können uns mit diesen Themen auseinandersetzen, wir können vielleicht auch Bücher lesen, die einen Vertrauensvorschuss geben in unseren eigenen Körper, in den Körper von unserem Kind. Da kann ich dann vielleicht auch noch dir im Nachgang ein paar Buchideen dalassen.
Sehr, sehr gerne. Wir kommen auch gleich noch auf dein eigenes Buch.
Ja, gerne.
Genau.
Genau, und eben, ich meine, das ist keine leichte Aufgabe, da bin ich bestes Beispiel für, aber wir können losgehen und es darf uns einfach bewusst sein, dass wir nicht unbeabsichtigt Diätmentalität mitgeben wollen und das tut deine Klientin, so wenn ich das heraushöre, ganz bestimmt nicht, sondern wir wollen mit Absicht körperpositive Kinder großziehen und intuitives Essen führen. Und mit dieser Einstellung, glaube ich, können wir schon ganz, ganz viel tun und das Vertrauen von uns selbst und unser Vertrauen in unser eigenes Kind da auch stärken und festigen.
Ja, sie fühlt sich dann letztendlich so ein bisschen hilflos, weil sie es nicht versteht, ne? Weil sie halt sagt, die Kinder müssen ja nicht heimlich essen. Warum machen sie es dann? Und dann ist für sie so ein bisschen die Frage, soll sie das einfach ignorieren? Soll sie einfach die Papierchen einsammeln? Soll sie das ansprechen? Was wäre denn da jetzt dein Impuls? Und hier gibt es wahrscheinlich auch kein richtig oder falsch. Was wäre denn da jetzt so dein erster Impuls?
Mein erster Impuls ist, das auf jeden Fall anzusprechen und sich aber ganz, ganz, ganz fest Mühe zu geben, da halt mit, also keine Schuld und Scham. Also ich glaube, anders formuliert, wir können das ansprechen mit dem Kind, da in den Austausch gehen, ich habe bemerkt, warum und wieso, komm, wir setzen uns mal zusammen, also das als Chance nutzen, um mehr zu erfahren, was bei dem Kind gerade los ist. Vielleicht geht es auch überhaupt gar nicht ums Essen. Das kann auch sein. Es hat vielleicht null mit dem Essen zu tun.
Es geht meistens nicht ums Essen, wenn du mich fragst.
Ja, und da das als Chance nutzen, um in die Beziehung zu gehen mit dem Kind und halt einfach ganz bewusst eben keine, das wäre so das Wichtigste, keine Schuld und Scham da mitgeben, dass das jetzt etwas Schlechtes ist, dass das Kind heimlich ist, das wäre kontraproduktiv, ja.
Ja, ich muss gerade dran denken, ne? Ich als Ernährungstherapeutin und niemand will mit mir über Ernährung sprechen. Deshalb meine ich, es geht meistens nicht um Ernährung. Also in der Beratung, wir reden vielleicht zu 5% über Ernährung und sonst über alles andere. Und da bin ich ja sehr im systemischen Ansatz, dass ich auch sage, jedes Verhalten hat einen bestimmten Grund oder einen bestimmten Sinn, dass es da ist, vielleicht jetzt noch einen Sinn oder jetzt noch einen Zweck. Vielleicht ist es aber auch was von früher, was in der Vergangenheit gedient hat. Und da einen Raum zu schaffen, um wertschätzend und vor allem auch neutral auf dieses Verhalten zu gucken und zu schauen, was könnte denn da dahinter stecken? Wirklich dem neugierig auch entgegengehen. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung als Eltern, ne, weil Kinder wissen ja auch, also das wirst du auch noch merken, je älter die Kinder werden, umso besser wissen die, wie man auch die Knöpfe drückt.
Natürlich, ja.
Ja, und trotzdem, also es ist immer wieder spannend, tatsächlich ist es immer wieder spannend. Wir haben gerade über Bücher gesprochen, also ich würde mich sehr freuen, wenn du noch ein paar Buchtipps, körperpositive Buchtipps, wenn ich das so nennen darf, uns geben kannst. Und du hast ja auch selbst ein Kinderbuch geschrieben. Das heißt, Spieglein, Spieglein, wie fühle ich mich? Mhm. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Ja, das könnte ich natürlich auch fragen. Also warum hast du dieses Buch geschrieben? Aber eigentlich wollte ich dich fragen, worum geht's denn in diesem Buch?
Ja, das ist eine Geschichte, eine kurze, leichte Geschichte von zwei Mädchen, die sich über den eigenen Körper austauschen. Da sind Unsicherheiten mit dabei. Die beiden Mädchen machen sich auf eine Reise, unterstützen sich gegenseitig so mit ihren eigenen Fragestellungen, die sie haben bezüglich ihres Körpers. Und ja, mir ist einfach aufgefallen damals, also das war so ein Prozess, als ich davor und als ich dann auch schwanger wurde, dass es eigentlich kaum Bücher gibt in diesem Bereich. Ich habe ja, ich kenne viele Bücher und es gibt zu ganz vielen tollen Themen, gibt es tolle Kinderbücher, aber gerade auch, wenn es um Körperdiversität, Körperakzeptanz geht, das eigene Körpergefühl auch stärken, da gab es kaum etwas und da habe ich einfach Handlungsbedarf gesehen. Inzwischen sind ziemlich zeitgleich, ich glaube so in den letzten 1, 2, 3 Jahren sind da viele andere tolle Bücher auch erschienen und das ist einfach ein wunderbares Werkzeug. Ich glaube auch hier ist es sehr schützend, wenn wir Kindern in Form eben von beispielsweise von Bildern allgemein, aber eben auch Kinderbücher, Filmen, Wandplakate, Poster, was auch immer, ihnen die Möglichkeit geben, Körperdiversität zu sehen, verschiedene Körper, insbesondere auch dicke Körper zu sehen. Das ist, das macht etwas mit uns, schon von ganz klein auf. Genau, und das für alle, also eben nicht dann nur das Gefühl haben, ja, mein Kind ist ja jetzt nicht betroffen, mein Kind hat einen schlanken Körper, das braucht mein Kind nicht. Nein, wir wollen das für alle Kinder. Es ist einfach, ja, für eine gerechtere Welt und es ist schützend für diese Kinder, aber es ist schützend für alle Kinder, ja.
Ja, du hast ja aus deiner eigenen Geschichte erzählt, dass du immer normschön, immer schlank warst und trotzdem diese Unsicherheiten hattest. Und mir ging es ganz genauso. Ich war in ganz, also mein Körper als Kind, der war so ganz unspektakulär. Also der war, keine Ahnung. Ich mag das Wort normal nicht, weil was ist schon normal? Ne, wir definieren normal, aber der war so völlig unauffällig irgendwie. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, ne, wie könnte ich ihn verbessern? Und irgendwie immer das Gefühl gehabt, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe es ja vorhin schon gemeint, wir werden wahrscheinlich die nächsten 2, 3 Jahre keine große gesellschaftliche Veränderung hervorrufen. Aber ne, irgendwo muss man ja mal starten und sowas. Dauert in der Regel, aber ich habe mir so überlegt, vielleicht so in 40, 50 Jahren könnte da hoffentlich oder sollte da hoffentlich ganz viel passieren. Und was wäre denn so deine Wunschvorstellung, wenn du so in 40, 50 Jahren auf deine Arbeit, auf dein Leben zurückblickst? Was wünschst du dir denn da bewirkt zu haben?
Ja. Also in erster Linie natürlich möchte ich, dass mein Kind, dass ich ihn beobachten kann, wie er jetzt groß wird und einfach Raum einnimmt in jeglichen Bereichen, sei das körperlich Raum einnimmt, politisch, wenn er mag, in allen möglichen Richtungen, dass er einfach das tut, was er mag, dass er lernt oder das beibehält, muss man ja eher sagen, wirklich auf sein Inneres zu hören, weil Kinder, die hören noch auf ihr Inneres, eben auch Grenzen meistens. Kleine Kinder, die können ganz unverblümt, ohne Problem, zeigen die ihre Grenzen auf, aber irgendwann verlernen wir das, irgendwann passen wir uns an, irgendwann beginnen wir Masken zu tragen und ich möchte, dass mein Kind insbesondere nicht das Gefühl hat, dass er eben verschiedene Masken aufsetzen muss, dass er sich klein halten muss und dass er einfach weiß, ich kann auf mich und mein Inneres vertrauen und weniger auf das Außen hört. Und das wünsche ich mir natürlich auch, dass ich da auch in meiner Arbeit als Sozialpädagogin, eben wenn ich dann so immer, das ist das Schöne, dass ich, wenn ich in Schulen beispielsweise arbeite, dass ich ganz viel auch mit einzelnen Kindern, mit Gruppen arbeiten kann. Und da wünsche ich mir natürlich auch, dass ich genau diesen Einfluss, was ich jetzt gerade beschrieben habe, dass ich da dem einen oder anderen Kind etwas mitgeben kann, so ein bisschen ein Gegenpol gegen so das toxische Schönheitsideal und diese Gesellschaft von Pushen und immer weiter und höher und ja, das wäre schön. Es sind gar keine riesigen, also ich denke da wirklich klein bei den einzelnen Kindern. Das wäre schön, wenn ich da noch mehr auf mehr Geschichten, auf mehr Erfahrungen zurückblicken kann, wo ich sehe, da hatte ich einen Einfluss. Ja.
Das hört sich so schön an und ich muss dir da in einer Sache widersprechen, und zwar, du sagst, es ist sowas Kleines, aber stell dir mal vor, du veränderst nur ein Leben damit, dass du vielleicht die Person bist, die mal einem Kind sagt, du bist gut, wie du bist und du musst nichts an dir ändern und du musst keine Diät machen. Ne? Ja. Und dir kommt es vielleicht klein vor, aber wer weiß, was das für einen riesengroßen Einfluss auf ein ganzes Leben oder viele Leben haben kann. Also da muss ich dir jetzt definitiv widersprechen.
Das ist schön. Das ist schön, dass du mir damit gesprochen hast. Und ich gebe dir recht, ja.
Ja, also die Zeit vergeht hier wie im Flug. Wir reden schon eine Stunde. Ich könnte tatsächlich immer weiter reden. Ich brenne aber sehr darauf, dir die Frage zu stellen. Wir haben ja ein neues Feature hier im Podcast, weil ich so gespannt bin, was du darauf antworten wirst. Wir haben hier ein kleines neues Feature im Podcast. Und zwar ist es so, dass jeder Gast, jede Gästin der nächsten Person, die in den Podcast kommt, eine Frage dalässt, ohne die Person zu kennen. Und das kann etwas sein, was persönlich zum Thema Körperakzeptanz, Health at Every Size, intuitive Ernährung etc. beschäftigt. Oder das kann eine Frage sein, auf die man Antworten sammelt oder irgendwas ganz anderes. Also es gibt da keine konkreten Vorgaben. Und bevor du deine Frage bekommst, bin ich natürlich gespannt. Jasmin, hast du denn eine Frage für die nächste Person, die in den Podcast kommt?
Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar vielleicht naheliegend jetzt für meinen Bereich, meine Arbeit, mein Sein ist, dass was hat denn deine Mama oder dein Vater getan oder vielleicht auch vorgelebt, was dich lang an oder nachhaltig positiv beeinflusst hat in deiner Beziehung zu deinem Körper oder in der Beziehung zum Essen? Und wenn es vielleicht nichts gibt, was man gerade so abrufen kann, das kann ja auch sein, was hätte sich die Person gewünscht? Was würde sie sich wünschen jetzt so aus heutiger Sicht für ihres kleine Ich? Ja.
Wunderschöne Frage. Ich werde sie weitergeben. Und mich regen diese Fragen auch immer sehr zum Nachdenken an. Ich hoffe, dass die HörerInnen auch diese Fragen sehr zum Nachdenken anregen. Also ich werde wahrscheinlich heute den ganzen Tag irgendwo immer mal wieder zu dieser Frage zurückkommen, die wirklich wunderschön ist. Also vielen, vielen Dank dafür. Und also sie ist wirklich so eine Steilvorlage auch für die Frage, die du gleich von mir bekommst. Und zwar, die hat in der letzten Interview-Episode, das war die Nummer 130, Svenja Gräfen eine Frage dagelassen. Und Svenja ist Autorin und hat unter anderem das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive, geschrieben. Und das ist auch ganz normal, dass die Frage ganz oft so mit der eigenen Arbeit oder mit dem eigenen Wirkungsbereich zu tun hat. Und die Frage von Svenja lautet, was ist die letzte radikal selbstfürsorgliche Sache, die du für dich selbst getan hast?
Das war gerade vor 2 Wochen, glaube ich, war das 3 Wochen, da habe ich meinen Kleinen in der Obhut oder in die Obhut von seinem Papa überlassen und bin mit einer Freundin, habe mir eine Nacht eine Auszeit genommen, die brauchte ich, die war gerade sehr dringend nötig und wir sind ins Landesinnere gefahren und haben uns da eine schöne Zeit gemacht und es hat unheimlich gut getan. Und das ist tatsächlich, also das war auch nicht das erste Mal, dass ich abgedüst bin, einfach mal kurz eine Auszeit. Und das, was mir dabei so aufgefallen ist, für mich ist das, war das wie auch keine Selbstverständlichkeit, dass ich mir das zugestehen darf, aber wenn ich mich so umhöre und austausche mit, vor allem mit meinen Freundinnen, Bekannten, die auch Kinder, Kleinkinder, auch schon größere Kinder haben und da höre, da ist das, wie viel es das auch braucht, gerade auch als Mama, sich da rauszunehmen einmal und dann eben insbesondere für ein ganzes Wochenende über Nacht. Aber das ist etwas, wo ich denke, das kommt nicht nur mir zugute, sondern das kommt schlussendlich meinem Kleinen, meinem Mann, uns allen zugute. Und das ist wunderbar und das werden wir sicherlich auch weiterhin so weiter so führen. Genau.
Großartig. Ja, ich sehe das auch so. Ich kann eine bessere Mutter sein, wenn ich ab und zu mal Abstand habe, wenn ich ab und zu mal Pause habe, weil man darf ja nicht vergessen, dass wenn man Kinder bekommt, man verliert sich erstmal so ein Stück weit selbst. Man verliert die eigene Selbstbestimmung, auch einen Teil der eigenen Selbstwirksamkeit und das gehört dazu und ich würde es nicht anders haben wollen, aber das ist auch was man sich wirklich aktiv zurückerobern darf und das am besten auch ohne schlechtes Gewissen.
Ja, absolut.
Es war wundervoll, mit dir zu reden, wirklich. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich weiß, dass wir viele Themen nur so ganz am Rande angesprochen haben und dass noch ganz, ganz viele andere Themen eigentlich besprochen werden möchten. Und wir werden wahrscheinlich nie ein Ende finden, aber irgendwann müssen wir leider zum Ende kommen. Und deshalb ist meine Frage, möchtest du jetzt ganz zum Schluss den ZuhörerInnen noch etwas mitgeben oder ist jetzt mal für den Moment alles gesagt?
Also ich möchte mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir unheimlich viel Freude gemacht und vielleicht ein Abschlusssatz wäre, dass wir gemeinsam eine integrativere und eben auch akzeptierende nächste Generation führen können und uns dabei selbst auch ein Stück weit heilen, in Anführungszeichen, können. Und ich glaube eben auch, dass wir das im Hier und Jetzt, da kann jede Person im Hier und Jetzt schon ansetzen mit Kleinigkeiten. Und das finde ich unheimlich, unheimlich bestärkend, empowernd. Ja.
Was mir da gerade noch einfällt, bei mir hat sich letzt eine Mama gemeldet und hat gemeint, sie würde gerne zu mir in die Beratung gehen, weil sie sieht, dass ihre Tochter mit ihrem Körperbild struggelt, wo ich mir erst so gedacht habe, so, und dann sagt sie aber wirklich diesen tollen Satz, ich möchte an mir arbeiten, damit ich ihr das gut vorleben kann, damit ich das wirklich verstehe und sie unterstützen kann, gar nicht aktiv, sondern einfach nur, dass ich für mich Sachen kläre, die sie dann übernehmen kann, ganz unbewusst. Und das fand ich wirklich großartig. Und das ist was man sich auch immer wieder ins Bewusstsein rufen darf, dass Kinder eben nicht das machen, was wir sagen, sondern ganz oft das nachmachen, was wir tun. Und deshalb ist es immer eine gute Idee. Also für alle, die jetzt dran geblieben sind, die zum Beispiel keine Kinder haben oder die sich am Anfang gedacht haben, ach, irgendwie das betrifft mich nicht, bei sich selbst anzufangen und das dann vorzuleben, das ist eine wunderschöne Sache. Und das ist, glaube ich, auch was, wo wir die nächste Generation, wie die ihre Körper sieht, auch wirklich ein Stück weit mit verändern können.
Ja, schön, glaube ich auch.
Wo kann man dich finden? Was bietest du alles an?
Ja, über zurück zur Intuition, Instagram, da bin ich wahrscheinlich am besten vertreten. Da kann man mir direkt Nachrichten schreiben, aber auch die Homepage zurück zur Intuition. Und ich biete Einzelberatungen an, sei das, wenn schon Herausforderungen bestehen bezüglich einem schlechten Körperbild, Diskriminierung, essgestörten Verhaltensweisen etc. Oder aber eben auch so wie in deiner Beratung jetzt kürzlich, Eltern sagen, hey, ich möchte präventiv mein Kind bestärken in diesen Themen. Da darf man sich gerne an mich wenden. Und hoffentlich in Kürze kann ich dann auch, also es stehen zwei Workshops in der Pipeline, wo ich mich schon sehr drauf freue. Der eine Workshop ist ein körperpositives Zuhause. Da bekommt man ganz viele Tipps und Tricks und Strategien, wie man Körperpositivität in jeden einzelnen Bereich des Familienzusammenlebens und auch in jeden einzelnen Raum des Familienzusammenlebens hineinholen kann. Und der zweite Workshop, das wäre gewichtig. Das ist ein Workshop für Eltern, die sich stark fühlen wollen in der Begleitung von ihrem Kind, wo sich der Körper gerade vom Kind ins Teenager-Alter oder Erwachsenenalter verändert, ist aber auch hervorragend geeignet, dieser Workshop für Eltern, die ein Kind haben, welches schon seit jeher einfach einen größeren Körper hat. Sehr, sehr bestärkende Tools und Skripts und auch hier Tipps und Tricks, die man da mitbekommt. Genau.
Es hört sich sehr spannend an. Genau solche Angebote brauchen wir viel, viel mehr. Und wir werden das selbstverständlich alles in den Shownotes verlinken. Und damit bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank für deine Zeit heute. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass ihr uns heute eure Zeit geschenkt habt. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die noch mal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.